Ja, schönen guten Abend zusammen. Herzlichen Dank für die Einladung und auch herzlichen Dank für das beeindruckende Programm, was hier der Fachschaftsrat zusammengestellt hat. Aber das finde ich wirklich toll und ich finde auch toll, dass speziell das Thema Martin Luther nochmal angesprochen wird nach dem einen Jahr, nach dem Lutherjahr, was wir gerade erlebt haben. Ich will mich noch mal kurz selber vorstellen. Ich bin Mitarbeiter des Arbeitskreises Regionalgeschichte in Neustadt am Rübenberge. Wir forschen seit Anfang der 80er Jahre schon zur Geschichte, zur NS-Geschichte der Region Hannover. Ich habe mich spezialisiert auf Geschichte des Antisemitismus und der Judenverfolgung und Geschichte des Militarismus in der Region. Andere Kollegen forschen zum Beispiel zur Geschichte der Zwangsarbeit. Und wir haben eine ganze Reihe Bücher zu den Themen veröffentlicht. Einige liegen da, also jedenfalls was das Thema Antisemitismus und Militarismus betrifft. Und wir machen nicht nur Bücher, sondern auch Ausstellungen. Und wir haben in diesem Jahr in Neustadt eine Ausstellung gemacht, die jetzt bis Ende der Woche da noch zu sehen ist. Die heißt Hexen, Juden, Sündenböcke über die Hexenprozesse in Neustadt und in Kahlenberg, Göttingen im 16. Jahrhundert, wo auch Juden eine Rolle spielte innerhalb der Prozesse und im Umfeld dieser Prozesse. Da gehe ich ganz kurz nachher in meinem Vortrag drauf ein. Im Rahmen dieser Ausstellung hatten wir auch einen Vortrag über Martin Luther für notwendig gehalten, weil man ohne Martin Luther und ohne die Reformation dann eben auch in dem Fall diese Hexenprozesse, die da stattgefunden haben, denen über 60 Leute zum Opfer fielen, also nicht verstehen kann. Auf den Vortrag ist dann halt hier der Fachschaftsrat aufmerksam geworden und deshalb spreche ich heute Abend hier. Also ursprünglich war das ein Vortrag im Rahmen dieser Ausstellung, die zurzeit dann noch gezeigt wird. Das Lutherjahr liegt hinter uns. Wir wissen über das Leben. Was wissen wir über das Leben des Reformators? Was über seinen Einfluss über die Jahrhunderte bis zur Gegenwart? Schauen wir zum Beispiel mal in den Kirchspielboten Basse. Basse ist ein Dorf in Neustadt. Das ist eine kleine Kirchenzeitung, die da rausgegeben wird, aber das ist eine exemplarische Kirchenzeitung. So wie es da stand, stand es in x Kirchenzeitungen in Hannover und überall. Was steht da zum Lutherjahr? Im Artikel Situationen im Leben des Martin Luther erfahren wir, dass Luther vom 4. Mai 1521 bis zum 1. März 1522 auf der Wartburg lebte, sich dort versteckt hielt, vor allem aus Langeweile zur Feder griff und das Neue Testament in nur 11 Wochen aus dem Griechischen ins Sächsische Kanzleideutsch übersetzte, dabei auch Wörter der Alltagssprache benutzte. Ein wesentlicher Beitrag, heißt es da, zur Entwicklung einer einheitlichen deutschen Schriftsprache. Nach der Übersetzung des Alten Testaments sei 1534 die gesamte Bibel auf Deutsch erschienen. Noch vor dem Erscheinen der Bibelübersetzung sei Luther nach Wittenberg zurückgekehrt, weil dort die Reichsacht nicht mehr galt. Er begann zu predigen, um die Unruhen in der Stadt und den Bildersturm zu beenden. Er habe sogar einige Reformen rückgängig gemacht, um zu verhindern, dass, Zitat, die Menschen zum neuen Glauben gezwungen wurden. Genaueres erfährt man nicht. Weiter heißt es, Zitat, somit brachte er die Bewegung, die er ins Radikale abgleiten sah, wieder zurück auf eine gemäßigte Linie. Zitat Ende. Was lernen wir also? Es gab Radikale und Gemäßigte zur damaligen Zeit. Zu letzteren gehörte Luther, der im Kampf gegen Radikale alles wieder in geordnete Bahnen lenkte. In den folgenden Jahren habe der Reformator gepredigt und seine Lehren praktisch umgesetzt, vor allem in Mitteldeutschland. Luther habe dann den Gottesdienst reformiert, im Oktober 1522 die erste deutsche Messe gelesen und im folgenden Jahr eine Gottesdienstordnung erlassen. Im zweiten Teil des Aufsatzes erfahren die Leser und die Leserinnen, dass er 1525 heiratete. Dann geht es um Ehe und den Haushalt des Reformators. In den letzten Lebensjahren hätte Luther mit verschiedenen Leiden zu kämpfen gehabt, wie es heißt. Und der Tod seiner Tochter Magdalena im Jahr 1542 habe ihn schwer getroffen. Und dann, Zitat, Luthers Verhältnis zu den Andersgläubigen, insbesondere den Juden, verschlechterte sich in diesem Jahr sehr. Noch 1523 hatte er in der Schrift, dass Jesus ein geborener Jude sei, eine versöhnliche Haltung gezeigt. Jetzt, verurteilte der Reformator alle, die sich nicht bekehren lassen wollten. Möglich, dass 1543 in dieser Stimmung seine stark antijüdische Schrift von den Juden und ihren Lügen entstand. Zitat Ende. Krankheit und Trauer sollen also möglicherweise zum Judenhass geführt haben. Wie das? Weder wird erklärt, was das eine mit dem anderen überhaupt zu tun hat, noch warum andere Menschen in ähnlichen Situationen keine Judenhasser werden. Im Übrigen habe Luther, so ist dem Artikel weiter zu entnehmen, trotz Leidens und vielerlei Enttäuschung bis zu seinem Lebensende weiter gepredigt und Streit in der Mansfelder Grafenfamilie geschlichtet. Um was es in dem Streit ging, erfahren wir nicht. Damit endet die Lebensbeschreibung im Kirchspielboten Basse. Aber immerhin wird der Judenhass Luthers erwähnt, wenn auch gleich irgendwie relativiert. Ein Film, der mit finanzieller Unterstützung der Evangelischen Kirche in Deutschland, EKD, bereits im Jahr 2003 in die Kinos kam, schafft nicht mal das. Gezeigt wird das Leben Martin Luthers von seinem Eintritt in das Augustiner Eremitenkloster in Erfurt im Jahr 1505, der nur erfolgt sei, weil er angeblich beinahe vom Blitz erschlagen worden wäre, bis zum Reichstag in Augsburg im Jahr 1530, wo die Anhänger Luthers eine Bekenntnisschrift überreichten und der katholischen Kirche die Gefolgschaft verweigerten. Luther wird zwar gezeigt in diesem Film als Mensch mit Fehlern und Schwächen, der besessen war von Teufels- und Dämonenangst, aber auch als Mann, der sich gegen die Ungerechtigkeit und Unterdrückung wendet und auf Seiten der Armen steht. Die sozialen Ursachen der Armut, die erdrückenden Abgaben an die Feudalherren, bleiben ebenso ausgeblendet wie die Krise des Feudalsystems und die seit Jahrzehnten andauernden sozialen Revolten und Aufstände. Einige Beispiele. Hier ist ein Bild aus dem 15. Jahrhundert, ein Holzschnitt. Ein Bauer bringt Abgaben an den Grundherrn. 1476, Bauernverschwörung von Hans Böhm von Niklashausen im Bistum Würzburg, dem Zehntausende von Menschen folgen und die Abschaffung der Obrigkeit und von Abgaben und Lasten fordern. Ab 1493 Bundschuhaufstand im Elsass. Ab 1503 Verschwörung des armen Konrad, zunächst im Schwarzwald, dann auch in weiteren Regionen Südwestdeutschlands. 1540 eskaliert diese Verschwörung zum allgemeinen Aufstand. 1514 Bauernaufstände in Ungarn, Kärnten und der Steiermark. Hier ist eine Karte, alle Teile, wo die rot gestrichelt sind, sind Gebiete, wo Bauernaufstände stattgefunden haben zu der Zeit. Die Aufstände wurden niedergeschlagen, aber nie zerschlagen. Trotz brutaler Verfolgung und verheerender Niederlagen organisierten sich die Überlebenden immer wieder neu, vernetzten sich und trugen die Revolten in andere Regionen. Die Reformation in verschiedenen Teilen Europas kann nur verstanden werden vor diesem Hintergrund des Umbruchs und der Herausbildung neuer wirtschaftlicher Strukturen und erster staatlicher Strukturen. Luther war eben nicht das einsame Genie, das allein gegen die katholische Kirche kämpfte. Tausende taten es vor und nach ihm. Luther war Teil dieser Bewegung und der Krise der Feudalgesellschaft und kann nicht verstanden werden ohne sie. Doch im Luther-Film treten die Armen entweder als hilflos, naive, geistig minder bemittelte Geschöpfe auf, als Objekte, um die sich Luther als barmherziger Samariter kümmern kann, oder sie klumpen sich zu blindwütigen Tumpenmasse zusammen, die blöde, besinnungs- und sinnlos irgendwelchen Aufrufen zum Aufstand folgend Schlösser, Klöster plündert oder anzündet. Angesichts des blutigen Rachefeldzuges des Feudaladels während des Großen Bauernkrieges 1525, etwa 100.000 Aufständische wurden massakriert und weitere Zehntausende zu Tode oder zu Krüppeln gefoltert, zeigt der Film einen zerknirschten Luther, dem seine Aufrufe zur Ermordung der Aufständischen im Nachhinein irgendwie leid tun. Vor allem wohl deshalb, weil nicht nur die Aufrührer abgeschlachtet wurden, sondern auch Unschuldige, die er jetzt nicht mehr missionieren kann. Für den realen Luther jedenfalls gab es nichts Schlimmeres als aufrührerische Menschen. Luther wörtlich in seiner Schrift wieder die räuberischen und mörderischen Rotten der Bauern, hier das Titelblatt des Originals, Zitat Luther, denn Aufruhr ist nicht einfacher Mord, sondern wie ein großes Feuer, das ein Land anzündet und verwüstet. So bringt Aufruhr mit sich ein Land voll Mordes, Blutvergießens und macht Witwen und Waisen und zerstört alles, was wie das allergrößte Unglück. Drum soll hier zuschmeißen, würgen und stechen, heimlich oder öffentlich, wer da kann, und gedenken, dass nichts Giftigeres, Schädlicheres, Teuflischeres sein kann als ein aufrührerischer Mensch. Gleich als wenn du einen tollen Hund totschlagen musst, schlägst du nicht, so schlägt er dich und ein ganzes Land mit dir. Drum, liebe Herren, löset hier, errettet hier, helft hier, erbarmet euch der armen Leute, steche, schlage, würge hier, wer da kann. Bleibst du darüber tot, wohl dir, einen seligeren Tod kannst du nimmermehr bekommen. Denn du stirbst dann im Gehorsam göttlichen Wortes und Befehls und im Dienst der Liebe, deinen Nächsten zu erretten, aus der Hölle und aus Teufelsbanden. Zitat Ende. Folter, Mord, Massaker stellen für Luther einen Akt der Barmherzigkeit dar, durch den die Seelen der Aufständischen für Gott zurückgewonnen werden. Er beruft sich dabei auf einen Paulusbrief an die Römer aus dem Neuen Testament, in dem der Apostel alle Obrigkeit als von Gott eingesetzt definiert, der man sich zu fügen habe. Auflehnung gegen diese Gewalt bedeute die Auflehnung gegen die Ordnung Gottes und zöge Bestrafung nach sich. Mit seinem Aufruf zum Bauernschlachten hatte Martin Luther gerade die Menschen verraten, die ihre Ausbeutung und Unterdrückung durch Adel und Geistlichkeit endlich abschütteln wollten, die ihm vertraut und die ihm eine Hoffnung gesehen hatten. Luthers Gegenspieler, Thomas Münzer, der übrigens vor Luther die deutsche Messe eingeführt hat, hatte frühzeitig erkannt, welche verhängnisvolle Rolle der von seinem Landesherrn protegierte Reformator spielte, den er als Bruder Sanftleben und Vater Leisetritt oder Doktor Lügner bezeichnete. Luther hatte Münzer bereits 1524 in einem Brief an den Kurfürsten Friedrich von Sachsen denunziert und seinen Landesherrn aufgefordert, dem Aufruhr und den Aufrührern und vor allem Münzer zuvorzukommen. Dafür sei ihm die Gewalt von Gott gegeben. Heiden und Juden hätten das Evangelium schon immer angegriffen und Münzer sei ein, Zitat von Luther, lügenhafter Teufel. Es müsse verhindert werden, dass die Aufständischen sich Kirchen und Klöster aneignen. Hier ein bewaffneter Bauer aus der Zeit. Münzer reagierte mit der Schrift auf Luther, die hatte den Titel Hochverehrte Schutzrede und Antwort, wieder das geistlose, sanftlebende Fleisch zu Wittenberg, welches mit verkehrter Weise durch den Diebstahl der Heiligen Schrift die erbärmliche Christenheit also ganz jämmerlich besudelt hat. Langer Titel. Münzer stellte sich dort vorbehaltlos auf die Seite der Aufständischen und gegen die Fürsten. Zitat aus der Schrift. Sieh zu, die Grundsuppe des Wuchers, die Dieberei und Räuberei, sind unsere Herren und Fürsten. Sie nehmen alle Kreaturen als Eigentum. Die Fische im Wasser, die Vögel in der Luft, das Gewächs auf Erden, muss alles ihrer sein. Darüber lassen sie dann Gottes Gebot ausgehen unter die Arme und sprechen, Gott hat geboten, du sollst nicht stehlen. Es hilft ihnen aber nicht. So sie nun alle Menschen nötigen, den armen Ackersmann, Handwerksmann und alles, was da lebt, schinden und schaben, und wenn einer sich dann am allerwenigsten vergreift, so muss er hängen. Da sagt dann der Doktor Lügner auch noch arm. Dabei machen die Herren das selber, dass ihnen der arme Mann Feind wird. Die Ursache des Aufruhrs wollen sie nicht wegtun. Wie kann es da auf Dauer gut werden? Wenn ich das sage, muss ich aufrührerisch sein. Wohlan. Zitat Ende. Seine Beteiligung an der Rebellion der Bauern und auch vieler Städter gegen den weltlichen und kirchlichen Feudaladel bezahlte Thomas Münzer mit dem Leben. Vor seiner Ermordung wurde er bestialisch gefoltert. Die Lutheraner begrüßten auch diesen Mord. Hier aus der zeitgenössischen Holzschnitt über die Hinrichtung aufständischer Bauern. Der Vollständigkeit halber sei auch noch eine andere Aufstandsbewegung erwähnt. Die Wiedertäufer, denen sich Überlebende der Bauernaufstände anschlossen und die Stadt Münster 1534 von der Willkürherrschaft des Bischofs befreit hatten. Die Wiedertäufer haben im Grunde die Persönlichkeitsrechte des Individuums gestärkt. Die haben nämlich gesagt, es ist unmöglich, Säuglinge zu taufen, weil die können sich nicht frei entscheiden, Christen zu werden. Es können nur Erwachsene eine freie Entscheidung treffen, welche Religion sie ausüben wollen. Und deshalb haben die Säuglingstaufe abgelehnt und haben Erwachsene getauft und deshalb der Name Wiedertäufer. Die hatten also in Münster den Bischof vertrieben. Sie schafften Pranger, Folter und qualvolle Hinrichtungen ab, nicht aber die Todesstrafe, die durch die Schusswaffe vollstreckt werden sollte. Anderthalb Jahre verteidigten sich die Täufer gegen eine Übermacht von Truppen protestantischer und katholischer Landesfürsten und des Kaisers. Herzog Erich, der Erste von Calenberg-Göttingen, also der Herzog hier aus dem Fürstentum, wo auch Hannover zugehörte, lieferte Schießpulver zur Bekämpfung der Wiedertäufer. Nach der Eroberung der Stadt wurde ein unbeschreibliches Blutbad angerichtet. Wochenlang wurden die Anführer der Täufer gefoltert, um sich zu bekehren. Martin Luther hatte in seiner Schrift Urbanus Regius gegen die Täufer Stellung bezogen und hielt es für gerechtfertigt, sie gegebenenfalls zu foltern und hinzurichten, wenn sie nicht nur geistlich tätig waren, sondern sich auch gegen die Obrigkeit wandten. Anton Corvinus, der spätere erste Superintendent des Fürstentums Calenberg-Göttingen, also dieser Region hier, reiste ebenfalls nach Münster, um die Täufer zu bekehren. Ebenfalls vergeblich. Als Knipperdolling, Jan van Leyden und Bernd Krechting unter dem Beifall der katholischen Priester auf dem Marktplatz zu Tode gefoltert wurden und dennoch standhaft blieben, meinte er, dies sei nur möglich, weil die Gemarterten mit dem Teufel im Bunde seien. Die blutrünstige Strafe hielt er für gerechtfertigt, denn jeder müsse wissen, was ihm blühe, wenn er sich gegen die Obrigkeit verging. Die Leichen der Gefolterten hängte man zur Abschreckung etwaiger Aufrührer an den Turm der Lambertikirche, wo sie liebevoll restauriert noch heute hängen, um immer noch ihre gleiche Funktion zu erfüllen, nämlich abschreckend auf mögliche Aufständische zu wirken. Im Lutherfilm erfährt man von all dem nichts. Unterlegt mit pompös religiöser Musik wird Luther trotz seiner zeitweiligen theologischen Schwächen und Zweifel als mitleidiger Held vorgeführt, der sich schließlich im Kampf gegen die katholische Kirche durchsetzt. Im Abspann des Films heißt es geradezu triumphal, Zitat, was in Augsburg geschah, öffnete das Tor zur Religionsfreiheit und veränderte die Welt. Martin Luther lebte, predigte und lehrte Gottes Wort noch weitere 16 Jahre. Seine Bibelübersetzung legte den Grundstein für eine gemeinsame deutsche Sprache. Zitat Ende. Rundherum eine Erfolgsgeschichte also, wenn man dem Lutherfilm glaubt. Doch auch die behauptete Religionsfreiheit gab es für die Untertanen nicht. Es herrschte das Prinzip cuius regio, eius religio. Wer regiert, dem gehört oder der bestimmt die Religion. Religionsfreiheit hatten die Fürsten, aber nicht die Untertanen. Aber der Film schreibt auch eine deutsche Erfolgsgeschichte. Denn wenn Martin Luther den Grundstein für eine gemeinsame deutsche Sprache legte, wie es heißt, legte er auch den Grundstein für die deutsche Nation. Endlich also mal eine Figur in der deutschen Geschichte, mit der man sich identifizieren kann. Das scheinen jedenfalls die Lehrerinnen und Lehrer geglaubt zu haben, die ihre Schüler und Schülerinnen gleich klassenweise in diesen Film führten. Eine Figur, mit der man sich identifizieren kann. Es gab einen deutsch-österreichischen Politiker, der sich frühzeitig mit Luther identifizierte, und das war Adolf Hitler. Der sagte als noch weitgehend unbekannter Parteiredner im Oktober 1923, Zitat: Meine Lieben, ein wahrer Staatsmann, ein wahrhafter Diktator stützt sich auf niemanden, sondern er stützt sich auf die Nation, richtet sie auf und führt sie dann den von ihm als richtig erkannten Weg. Das ist es ja, was unsere größten deutschen Männer so groß gemacht hat, weil sie für sich gegen den Willen aller ein tatsächliches Heldenleben führten. Hier kam der kleine, unbedeutende Mönch, der es wagt, weil er es für richtig erkannt, den Kampf aufzunehmen gegen die damals allgewaltige katholische Kirche. Und doch hat Luther sich durchgerungen, weil er sich auf niemanden gestützt, sondern gegen eine ganze Welt von Feinden kämpfte. Doch wie kamen die deutschen Faschisten dazu, sich in der Nachfolge Luthers zu sehen? Hirngespinste von verblendeten Ideologen und Demagogen? Politische Propaganda? Das ist sicherlich der Fall. 1923 machte Adolf Hitler deutlich, wo für ihn die Gemeinsamkeiten lagen. Zitat Hitler: Luther war ein großer Mann, ein Riese. Mit einem Ruck durchbrach er die Dämmerung, sah den Juden, wie wir ihn erst heute zu sehen beginnen. Zitat Ende. Luther soll also den Juden bereits so gesehen haben, wie die Nazis ihn erst 400 Jahre später zu sehen begannen. Von Juden war im Luther-Film überhaupt nicht die Rede. Im Nachspann des Films heißt es, Zitat: Martin Luther lebte, predigte und lehrte Gottes Wort noch weitere 16 Jahre. Zitat Ende. Der Film endet also 1530. Warum? Die Reformation war zu diesem Zeitpunkt weder abgeschlossen noch auch nur gesichert. Und die theologischen und missionarischen Aktivitäten des Reformators gingen unvermindert weiter. Bis zu seinem Lebensende im Jahr 1546 betonen die Filmemacher, Zitat, predigte und lehrte Martin Luther Gottes Wort. Doch was heißt das konkret? In den verschwiegenen 16 Jahren befasste sich Luther intensiv mit den jüdischen Gemeinden und verfasste Schriften, die für die deutsche Geschichte eine verhängnisvolle, ja mörderische Langzeitwirkung entfalten sollten. Die wichtigsten waren wieder die Sabbater an einen guten Freund von 1538, von den Juden und ihren Lügen von 1543 und vom Schem Amphoras und vom Geschlecht Christi ebenfalls von 1543. Bereits 1530, im selben Jahr, in dem der Film endet, nimmt Luther in einem Brief an den Pfarrer Heinrich Gnesius von Echtershausen zur Taufe eines jüdischen Mädchens Stellung. Zitat Luther: Allerdings sieh zu, dass jenes Mädchen den Glauben an Christus nicht vortäuscht, denn diese Art Menschen täuscht Außerordentliches vor. Nicht, dass ich bezweifeln würde, dass ein Rest Abrahams übrig sei, der zu Christus gehört, sondern ich will sagen, dass Juden bis jetzt auf vielerlei Art ihr Spiel mit unserem Glauben getrieben haben. Ermahne das Mädchen also, damit sich die Unglückliche nicht selbst hintergeht. Wenn sie aufrichtig gewesen ist, wünsche ich ihr Gnade und Beharrlichkeit und sage jener in meinem Namen einen Gruß in Christus und meinen Dienst der Liebe. Zitat Ende. Zwar gesteht auch Luther zu, dass sich im Christentum Spuren jüdischen Glaubens finden, doch gegen Juden hegt er tiefes Misstrauen, selbst gegen ein jüdisches Mädchen, das zum Christentum übertreten will. Für Luther sind sie Betrüger, die ihren christlichen Glauben möglicherweise nur vortäuschen. Äußerste Vorsicht scheint daher angebracht. Dass Luthers Misstrauen auch in öffentlichen Hass umschlagen konnte, ist aus seinen Tischgesprächen aus den 30er Jahren des 16. Jahrhunderts überliefert. Falls er nochmal, heißt es dort, einen Juden taufen würde, würde er ihn mit einem Stein um den Hals und den Worten »Ich taufe dich im Namen Abrahams« von der Elbbrücke in Wittenberg stoßen. Luther war frustriert und enttäuscht von der Missionsarbeit unter den Juden, in die er zu Beginn der Reformation noch einige Hoffnung gesetzt hatte. Doch die Mehrheit der jüdischen Gemeinden haben sich nicht nur gegen die gewaltsame Missionierung der römisch-katholischen Kirche als weitgehend immun erwiesen, sondern auch gegen die der neu entstandenen lutherischen Glaubensrichtung. Christen, ganz gleich ob Katholiken oder Protestanten, wähnten sich im Besitz der alleinigen göttlichen Wahrheit, konnten und wollten abweichende Meinungen oder andere Religionen nicht tolerieren. Luther übernahm in dieser Hinsicht das Erbe der katholischen Kirche. Hinzu kommt, dass die jüdische Religion den zentralen Pfeiler des Christentums, den Glauben an Jesus als Sohn Gottes, negiert. In der jüdischen Religion gibt es nur einen unteilbaren Gott. Christus kann daher nicht der Sohn Gottes sein. Die aus dem Judentum hervorgegangenen frühchristlichen Gemeinden spaltet sich in dem Augenblick ab, als sie Christus zum Gott erklärten. Die Anhänger der jungen christlichen Glaubensrichtung versuchten, diese ständige Negierung ihrer eigenen Religion zu beseitigen, die Seelen der Andersgläubigen für ihren eigenen Gott zu retten, zunächst durch friedliche Missionierung und später, als diese Versuche weitgehend gescheitert waren und das Christentum mit der Staatsmacht verschmolzen war, mit Zwangsmaßnahmen und offener Gewalt. Seit dem 4. Jahrhundert nach Christus, als das Christentum Staatsreligion geworden war, so der Chronist des Holocaust Raul Hilberg, können drei Varianten antijüdischer christlicher Politik unterschieden werden: Bekehrung, Vertreibung und Auslöschung. Scheiterte die Bekehrung der jüdischen Gemeinden zum christlichen Glauben, was die Regel war, erklärten die christlichen Missionare: Ihr habt kein Recht, als Juden unter uns zu leben. Die nachfolgenden weltlichen Herrscher verkündeten: Ihr habt kein Recht, unter uns zu leben. Die deutschen Nazis schließlich verfügten: Ihr habt kein Recht zu leben. Raul Hilberg weiter, Zitat: Der Prozess begann mit dem Versuch, den Juden den christlichen Glauben aufzunötigen. Er wurde fortgesetzt, indem die Opfer ins Exil gezwungen wurden. Er endete schließlich damit, dass man die Juden in den Tod schickte. Die deutschen Nazis brachen also nicht mit der Vergangenheit, sie bauten auf ihr auf. Sie begannen nicht, sie vollendeten eine Entwicklung. In den Annalen des Antisemitismus begegnen wir vielen der administrativen und psychologischen Instrumente, mit denen die Nazis ihren Vernichtungsprozess abwickelten. Zitat Ende. Im Laufe der Jahrhunderte wurden im kanonischen Recht, das sowohl für die kirchliche als auch für weltliche Machthaber verbindlich war, eine Fülle von administrativen und antijüdischen Maßnahmen entwickelt. Einige Beispiele: Die Synode von Elvira verbot im Jahr 306 sowohl Ehe- und Geschlechtsverkehr zwischen Juden und Christen, als auch die gemeinsame Nahrungsaufnahme. Die Synode von Clermont verbot Juden im Jahr 535, öffentliche Ämter zu bekleiden. Die dritte Synode von Orléans untersagte Juden im Jahr 538 die Beschäftigung christlicher Knechte, Mägde und Sklaven. Die zwölfte Synode von Toledo verbrannte im Jahr 681 den Talmud und andere jüdische Schriften. 692 verbot die Trojanische Synode Christen den Besuch jüdischer Ärzte. Die Synode von Narbonne untersagte es Christen im Jahr 1050 bei Juden zu wohnen. 1215 ordnete das Vierte Lateranische Konzil an, dass Juden ein Unterscheidungszeichen an der Kleidung tragen müssen. Hier sieht man eins aus der Zeit, aus dem Sachsenspiegel, aus dem 14. Jahrhundert. Links steht der Jude abseits der übrigen Gesellschaft mit einem gelben Hut auf dem Kopf, als Zeichen, dass er Jude ist. 1222 verbot das Konzil von Oxford den Synagogenbau. Ab 1267, so wollte es die Synode von Wien, war es Christen nicht mehr gestattet, an jüdischen Festen teilzunehmen, und sie durften auch nicht mehr mit Juden diskutieren. Die Synode von Breslau verfügte 1267, dass Juden nur noch in Judenvierteln leben dürfen. 1279 verbot die Synode von Ofen, Grund und Boden an Juden zu verkaufen oder zu verpachten. Die Synode von Mainz verfügte im Jahr 1310, dass Christen, die zum Judentum übertraten oder getaufte Juden, die wieder ihre frühere Religion praktizieren wollten, wie Ketzer verfolgt, also mit Folter und Tod bedroht werden sollten. Das ist nur ein Ausschnitt. Aber zusammenfassend kann man sagen, die Maßnahmen der Kirche zielten auf die Trennung der Juden von den Christen, die Isolierung der jüdischen Gemeinden, die Unterdrückung des jüdischen Gemeindelebens und die Zerstörung seiner ökonomischen Grundlagen. Hier ein Holzschnitt ebenfalls aus dem 15. Jahrhundert über die öffentliche Folterung von Juden. Über Jahrhunderte wurden überall in Europa Juden verfolgt und massakriert. Die antijüdischen Maßnahmen der Nazis im 20. Jahrhundert ähneln auf frappierende Weise denen der römisch-katholischen Kirche. Neues brauchten sich die Hitler-Anhänger nicht auszudenken. Es reichte, die Kirchengeschichte zu studieren. Den christlichen Antijudaismus radikalisierten die deutschen Faschisten und ihre ideologischen Vorläufer durch einen biologistischen Antisemitismus. War es Juden in früheren Jahrhunderten zumindest noch möglich gewesen, durch Übertritt zum Christentum der Diskriminierung und Verfolgung oder Ermordung zu entgehen, verbaute der seit dem 19. Jahrhundert grassierende Antisemitismus auch diesen Ausweg. Jetzt wurden die Juden zur Rasse mit bestimmten vererbbaren Merkmalen gemacht. Auch wenn Juden zum Christentum übertraten, half es ihnen oder ihren Nachkommen jetzt nichts mehr. Sie blieben Juden ein für alle Mal und unabänderlich. Jetzt war jeder Ausweg verbaut. Juden wurden nun nicht mehr durch die Inquisition aufgespürt und dingfest gemacht, sondern per Ahnenforschung. Aber auch hier leisteten die christlichen Kirchen ihren verhängnisvollen Beitrag. Da gehe ich gleich noch drauf ein. Martin Luther wusste sehr genau, was die römisch-katholische Kirche den Juden angetan hatte und immer noch antat. Wenn er Jude wäre, schrieb er in jungen Jahren, und mit ansehen müsste, wie Christen die Juden behandelten, zöge es erst vor, ein Schwein zu sein. Doch die Verfolgung der Juden oder die Auseinandersetzung mit ihnen spielte in seinen wichtigsten theologischen Schriften gegen das Papsttum keine Rolle. In seinem 1523 verfassten Traktat, dass Jesus ein geborener Jude sei, das von Protestanten gern als Beleg für die Judenfreundlichkeit des jüngeren Luther herangezogen wird, kritisiert Luther die üble Behandlung der Juden. Christen hätten die Juden wie Hunde behandelt und Lügen über sie verbreitet. Sie tränken Christenblut, würden Christenkinder schlachten und Hostien schänden, um Jesus so nochmal zu ermorden. Außerdem kritisiert er, dass die Juden der Umgang mit Christen verboten sei, dass sie zusammen mit Christen arbeiten, was sie ja gerade dazu zwinge, dem Geldverleihen nachzugehen. Aufgrund dieser zutreffenden Schilderung kommt Luther zu folgendem Vorschlag im Umgang mit Juden. Zitat: Will man ihnen helfen, so muss man christlicher Liebe Gesetz an ihnen üben und sie freundlich annehmen, mit Lassen erwerben und arbeiten, damit sie Ursache und Raum gewinnen, bei uns und um uns zu sein, unsere christliche Lehre und Leben zu hören und zu sehen. Ob etliche halsstarrig sind, was liegt daran, sind wir doch auch nicht alle gute Christen. Hier will ich es mal bewenden lassen, bis ich sehe, was ich wirklich bewirkt habe. Zitat Ende. Die bisher angewandten Mittel der Ausgrenzung und Verfolgung hält er allerdings für falsch. Er plädiert für Geduld und baut auf die Überzeugungskraft des ständigen, freundlichen Umgangs. Die Wirkung dieser neuen Taktik möchte er erstmal abwarten. Von einer Akzeptanz der Juden in ihrem Jüdischsein ist also, kann nicht die Rede sein. Doch die von Luther vorgeschlagenen Missionsmethoden blieben letztlich genauso wirkungs- und erfolglos wie die der katholischen Kirche. Die Folge: Im Laufe der 30er und 40er Jahre radikalisierte der Reformator seine Position gegenüber der jüdischen Minderheit. Sicher war es das versöhnliche Traktat von 1523, dass Josel von Rosheim den Vertreter des Judentums im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation dazu bewog, sich im Jahre 1536 hilfesuchend an Luther zu wenden. Luthers Förderer und Landesherr Kurfürst Friedrich von Sachsen, der im Lutherfilm als liebenswert, trotteliger, harmloser alter Mann dargestellt wird, hatte nämlich damit begonnen, die Juden aus seinem Fürstentum zu vertreiben. Seit den ersten Kreuzzügen hatten Judenpogrome und Vertreibung überall in Deutschland stattgefunden. Jetzt wurden sie auch in den protestantischen Ländern organisiert. Josel von Rosheim bat Luther, der ja über gute Kontakte zu seinem Landesherrn verfügte, um Vermittlung und Hilfe für die verfolgten sächsischen Juden. Doch Luther, der sich schon im Bauernkrieg als obrigkeitshöriger Untertan profiliert hatte, verweigerte jegliche Hilfe und nahm in seinem Antwortschreiben selbst Bezug auf den Text von 1523. Die darin für Juden in Aussicht gestellten Erleichterungen und Freundlichkeiten habe er damals nur für den Fall des Bekenntnisses zum Christentum vorgesehen. Aber nichts dergleichen sei geschehen. Und von Christen sei nicht hinzunehmen, dass Jesus von Nazareth verflucht werde und seine Anhänger damit um alles gebracht würden, was sie hätten. Luther verlangte also nichts anderes von den Juden als die katholische Kirche seit Jahrhunderten. Sie sollten Christus als Gott anerkennen und damit den eigenen Glauben verleugnen. Da sie verstockt blieben, beschied er dem Hilfesuchenden, solle er seine Briefe doch bitteschön durch jemand anderen an den Kurfürsten überbringen lassen. In den folgenden Jahren radikalisierte der Reformator seine antijüdischen Positionen und Fantasien, übernahm sämtliche Lügen und Verleumdungen des katholischen Antijudaismus von der Brunnenvergiftung bis zum Ritualmord und propagierte die altbekannten Gewaltmaßnahmen gegen die verstockten Andersgläubigen. Obwohl Luther sehr genau wusste, was den Juden an Grausamkeiten angetan wurde, obwohl er selber vor diesem Elend erschrak, rief er zur weiteren Verfolgung, zum Mord und Massaker auf. Hier Luthers Schrift, erste Ausgabe von den Juden und ihren Lügen. Noch in seiner im Jahr 1543 veröffentlichten Hetzschrift von den Juden und ihren Lügen, die in protestantischem Milieu als das Arsenal bezeichnet wurde, nimmt er auf das jüdische Elend Bezug. Zitat aus dieser Schrift: Und wo ein Funke Vernunft oder Verstands in ihnen wäre, müssten sie wahrlich bei sich also denken, ach Herr Gott, es steht und geht nicht recht gut mit uns, das Elend ist zu groß, zu lange, zu hart, Gott hat unserer vergessen und so weiter. Ich bin zwar kein Jude, aber ich denke mir ernst nicht gern an solchen grausamen Zorn Gottes über dieses Volk, denn ich erschrecke davor, dass mir es durch Leib und Leben geht. Was will's werden mit dem ewigen Zorn in der Hölle über falsche Christen und alle Ungläubigen? Zitat Ende. Für Luther bestand kein Zweifel daran, dass er, hätte er ähnliche Verfolgungen zu erleiden gehabt, längst abgeschworen hätte. Wie konnten die Juden diese unendliche Verfolgung ertragen? Und warum wurden sie überhaupt verfolgt? Der Reformator war davon überzeugt, dass Gott sie strafe für ihren Unglauben und die Verleugnung Jesu Christus. Wer so etwas aushielt, halluzinierte er, musste mit dem Teufel im Bunde stehen. Jetzt verband sich Luthers pathologische Teufels- und Dämonenangst mit seinem Hass auf Andersgläubige, die durch ihre bloße Existenz sein Lebenswerk in Frage stellten. Juden und Teufel wurden gleichgesetzt, wie auch schon im Fall von Thomas Münzer damals. Und im Kampf gegen den Teufel konnten alle Mittel eingesetzt werden. Auch hier blieb Luther der katholischen Tradition verhaftet und konnte sich zudem noch auf die Bibel berufen. Heißt es doch schon im 8. Kapitel des Johannesevangeliums, Jesus habe den Juden gesagt, Zitat, ihr habt den Teufel zum Vater und ihr wollt das tun, wonach es eurem Vater verlangt. Er war ein Mörder von Anfang an und er steht nicht in der Wahrheit, denn es ist keine Wahrheit in ihm. Wenn er lügt, sagt er das, was aus ihm selber kommt, denn er ist ein Lügner und er ist der Vater der Lüge. Zitat Ende. In der geheimen Offenbarung des Johannes ist von der Synagoge des Satans die Rede und glaubt man dem Matthäusevangelium, haben die Juden sich selbst verflucht. Da rief das ganze Volk, sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Laut Psalm 106 haben die Juden ihre eigenen Kinder dem Dämonen geopfert. Schon in der Bibel, der Heiligen Schrift der Christen, werden Juden als Kinder des Teufels, des Mordes und der Lüge und als Kindermörder diffamiert, vor allem aber als Mörder Christi, die selbstverschuldet auf ewige Zeit in Sippenhaft genommen werden und an denen endlose, blutige Rache genommen werden kann. Luther formulierte in seiner Schrift von den Juden und ihren Lügen so, Zitat, ein solch verzweifelt, durchböset, durchgiftet, durchteufelt Ding ist um diese Juden, sodass diese 1400 Jahre unsere Plage, Pestilenz und alles Unglück gewesen und noch sind. Summa, wir haben echte Teufel in ihnen. Zitat Ende. Die Juden sind unser Unglück, hieß es Jahrhunderte später bei den Nazis, die sich damit als Lutherkenner profilierten. Der Reformator verglich die Juden mit Schweinen. Nein, sie seien sogar schlimmer als eine Sau, Zitat Luther, und ließ seine wüstesten Fantasien freien Lauf, und zwar in seiner Schrift vom Schem am Voraus. Aus dieser Schrift. Hierher zum Kusse. Der Teufel hat in die Hosen geschissen und den Bauch abermals geleeret. Das ist sein Recht Heiligtum, das die Juden und was Jude sein will, küssen, fressen, saufen und anbeten sollen. Und wiederum soll der Teufel auch fressen und saufen, was solche Jünger speien, oben und unten auswerfen können. Zitat Ende. Und an anderer Stelle in der gleichen Schrift, was sich auf dieses Kirchenrelief hier bezieht. Es ist hier zu Wittenberg an unserer Pfarrkirche eine Sau in Stein gehauen. Da liegen junge Ferkel und Juden drunter. Die saugen. Hinter der Sau steht ein Rabbi. Der hebt der Sau das rechte Bein empor. Und mit seiner linken Hand zieht er den Pürzel über sich, bückt und guckt mit großem Fleiß der Sau unter dem Pürzel in den Talmud hinein, als wollte er etwas Scharfs und Sonderliches lesen und ersehen. Denn also redet man bei den Deutschen von einem, der große Klugheit und Grund fürgibt. Was hat er gelesen? Der Sau im grob heraus hinter. Zitat Ende. In seiner Schrift von den Juden und ihren Lügen forderte der Reformator scharfe Barmherzigkeit, das heißt gnadenloses Vorgehen gegen die Juden. Um etliche, die eben noch vor deren Seelen doch noch vor Flammen und Glut zu retten. Und folgende Maßnahmen sah Luther für die Juden vor. Zitat aus dem Buch von den Juden und ihren Lügen. Dass man ihre Synagogen oder Schulen mit Feuer anstecke und was nicht verbrennen will, mit Erde überhäufe und beschütte, dass kein Mensch einen Stein oder Schlacke davon sehe ewiglich. Und solches soll man tun, unserem Herrn und Christenheit zu ehren, damit Gott sehe, dass wir Christen seien und solch öffentlich Lügen, Fluchen und Lästern seines Sohnes und seiner Christen wissentlich nicht geduldet noch gewilligt haben. Dass man auch ihre Häuser dergleichen zerbreche und zerstöre, denn sie treiben dasselbige drinnen wie in ihren Schulen. Dafür mag man sie etwa unter ein Dach oder Stall tun, wie die Zigeuner. Dass man ihnen nehme all ihre Gebetbüchlein und Talmudisten, darin solche Abgötterei, Lügen, Fluchen und Lästerung gelehrt wird. Dass man ihren Rabbinern bei Leib und Leben verbiete, Hinführung zu lehren. Dass man ihnen verbiete, bei uns öffentlich Gott zu loben, zu danken, zu beten, zu lehren, bei Verlust Leibes und Lebens. Zitat Ende. Man schaudert, denkt man an die für Juden und Zigeuner in Auschwitz-Birkenau errichteten Pferdeställe. Aber noch in einem anderen wesentlichen Punkt lieferte der christliche Antijudaismus Martin Luthers die Vorlage für die Wahnvorstellungen der Antisemiten des 19. und 20. Jahrhunderts, als er über die Juden schrieb, Zitat, wieder in der gleichen Schrift von den Juden und ihren Lügen, jawohl, sie halten uns Christen in unserem eigenen Land gefangen. Sie lassen uns arbeiten im Nasenschweiß, Geld und Gut gewinnen. Sitzen sie derweil hinter dem Ofen, faulenzen, pompen und braten Birnen, fressen, saufen, leben sanft und wohl von unserem erarbeiteten Gut. Haben uns und unsere Güter gefangen durch ihren verfluchten Wucher, spotten dazu und speien uns an. dass wir arbeiten und sie faule Junker sein lassen, von dem Unseren und in dem Unseren. Sind also unsere Herren, wir ihre Knechte, mit unserem eigenen Gut, Schweiß und Arbeit, fluchen danach unserem Herrn und uns zu Lohn und Dank. Sollte der Teufel hier nicht lachen und tanzen, wenn er solch fein Paradies bei uns Christen haben kann, dass er durch die Juden seine Heiligen, das unser fresset und uns zu Lohn Maul und Nasen voll tut, Spott und flucht, Gott und den Menschen dazu? Zitat Ende. Juden, deren Mehrheit in größter Not und Bedrängnis lebte, schmarotzten laut Luther als Wucherer von der ehrlichen Arbeit der Christen, machten die Einheimischen zu Knechten und sich selber zu Herren. Das schrieb der Sohn eines Bergwerkbesitzers, ein ehemaliger Mönch, der nie die harte Arbeit der Bauern hatte teilen müssen, der die Privilegien der Herren und die den Untertanen auferlegten Steuern, Feudalabgaben und Frondienste mit verbissener Wut gegen die aufständischen Bauern verteidigt hatte. Nachdem mit Luthers tatkräftiger Hilfe die Bauernaufstände niedergeschlagen und Not und Unterdrückung der Bauern unerträglich geworden waren, machte der Reformator die Juden zu Sündenböcke für die allgemeine Notlage und entlastete damit die Feudalherren und nicht zuletzt sich selber. Auch damit machte er sich ein bewährtes Mittel der katholischen Kirche zu eigen. Sein Landesherr konnte sich auf ihn verlassen. Luthers Bild vom faulen Juden, der von der Arbeit des fleißigen Deutschen lebte, bildet bis heute den Kern jeglicher antisemitischer Propaganda. Und ganz konsequent fordert Luther, Zitat, gerade wenn ihr Prediger seid, wo Juden sind, sollt ihr mit Nachdruck eure Herren und Regenten bitten, in ihrem Amt zu bedenken, was sie Gott schuldig sind und die Juden zur Arbeit zwingen, die Wuchergeschäfte untersagen und ihr Lästern und Fluchen verbieten. Bis zum Schluss hielt Luther unbeirrt an seinem Judenhass fest. In seiner letzten Predigt mit dem Titel »Vermahnung wider die Juden«, die er wenige Tage vor seinem Tode von der Kanzel in seiner Geburtsstadt Eisleben verlas, forderte er nochmal die Vertreibung der Juden, die sich nicht bekehren lassen wollten. In Mansfeld war einer Gruppe von Juden, die aus dem Erzstift Magdeburg vertrieben worden war, Asyl gewährt worden, worüber es in der Familie des Grafen zum Streit gekommen war. Luther schrieb an seine Frau, Zitat aus dem Brief, wenn die Hauptsachen geschlichtet wären, so muss ich mich daran legen, die Juden zu vertreiben. Graf Albrecht ist ihnen Feind und hat sich schon preisgegeben. Aber niemand tut ihnen noch nichts. Will Gott, ich will auf der Kanzel Graf Albrecht helfen und sie auch preisgeben. Zitat Ende. Nach seiner Predigt berichtet er in einem am 7. Februar 1546 datierten Brief an seine Frau, Zitat, Graf Albrecht, der alle Grenzen und Gebiete um Eisleben her hat, der hat die Juden so auf seinem Eigentum ergriffen und preisgegeben. Noch will ihnen niemand nichts tun. Die Gräfin von Mansfeld, Witwe von Solmis, wird geachtet als der Judenschützerin. Ich weiß nicht, ob's wahr sei, aber ich habe mich heute lassen hören, wo man's merken wollte, was meine Meinung sei. Gröblich genug, wenn's sonst helfen sollte. Zitat Ende. Um zu ermessen, wie die antijüdische Missionsarbeit und das Religionsprivileg der Landesherrschaft durchgesetzt wurde, werfen wir wieder einen Blick hier in die Region, ins Fürstentum Calenberg-Göttingen. 1553 erließ Erich II. Das erste antijüdische Edikt, das Juden den Aufenthalt im Fürstentum hier verbot. 1574, zum Ende der Hexenprozesse, wurde es nochmal bekräftigt. 1571, zum Höhepunkt der Hexenprozesse in Calenberg-Göttingen, fand ein Prozess gegen zwei Juden statt, die des Mordes bezichtigt wurden, den sie aber abstritten. Nach 14-tägiger Folterung im Calenberger Schloss gestanden sie endlich. Jetzt zeigte sich, dass es nicht nur um die Verfolgung einer kriminellen Tat ging, sondern um die Durchsetzung des landesherrschaftlichen, inzwischen protestantischen Religionsprivilegs. Heinrich Bünting, Lutherischer Prediger in der Schlosskapelle und Chronist dieser Vorfälle erhielt den Auftrag, die beiden jüdischen Delinquenten vor ihrer Hinrichtung zum christlichen Glauben zu bekehren. Doch dem angeordneten Missionswerk blieb der Erfolg versagt, sodass man mit der Folter nachhalf. Nachdem man die beiden Juden vor adligen Zeugen mit glühenden Zangen gefoltert hatte, erklärte sich einer bereit, Christ zu werden. Der Pastor taufte den Mann und gab ihm einen christlichen Namen. Statt Simon sollte er nun Adam heißen. Dann wurde er zur Richtstätte geführt und nochmal mit glühenden Zangen gequält. Der Chronist registriert, er habe Jesus Christus um Erbarmen angerufen, als ihm auf dem Rad Arme und Beine zerschmettert wurden und auch später nochmal, als der Henker ihm den Bauch aufschlitzte. Als ihm das Herz herausgerissen wurde, habe er zwar keinen Laut mehr von sich gegeben, aber durch Nicken zu verstehen gegeben, dass er als Christ sterbe. Nachdem die versammelten Gläubigen das Lied »Nun bitten wir den Heiligen Geist« gesungen hatten, wurde der Leichnam geköpft und gevierteilt. Dann wurde der zweite verstockte Gefangene vorgeführt und noch qualvoller gefoltert. Zum Abschluss des Spektakels wurden die 8 Leichenteile an den Galgen gehängt und die Köpfe obendrauf genagelt. Damit es auch der Letzte verstand, worum es ging, nagelte man vor die Köpfe noch 2 Zangen und hängte neben die Leichenteile desjenigen, der abgelehnt hatte, zum christlichen Glauben überzutreten, als Zeichen der Schande einen Hund. Hier sind einige Foltermethoden und hier ist ein Holzstich aus der Schweiz, aus der gleichen Zeit, wo eben auch zum Zeichen der Schande Hunde aufgehängt werden neben einem Gehängten. Schlossprediger Bünding war zufrieden mit der zumindest teilweise erfolgreichen Bekehrung und glaubte darin, Gottes Gnade und Barmherzigkeit zu erkennen. Damit stand er ganz in der Denktradition Martin Luthers, der gefordert hatte, den Juden solle man mit scharfer Barmherzigkeit gegenübertreten. 400 Jahre lang wurden Kinder von Pastoren, Lehrern, Eltern im Sinne Martin Luthers und der Bibel erzogen. Die in seinen Predigten und Traktaten zutage tretenden Phobien und Wahnvorstellungen, sein Untertanengeist und sein Judenhass entfalteten eine unheilvolle Langzeitwirkung in der deutschen Geschichte. Auch die blutige Zerschlagung der antifeudalen Bauernaufstände im 16. Jahrhundert, für die der Reformator mitverantwortlich war, hatte katastrophale Langzeitfolgen für die wirtschaftliche und politische Entwicklung der deutschen Staaten und die psychische Strukturierung der Bevölkerung. Feudallasten und feudale Beschränkungen behinderten die wirtschaftliche Entwicklung, die durch den Lutherismus gestärkten Landesfürsten schwächten den Zentralstaat und die Bevölkerung verfiel in Apathie und Angst. Die deutschen Länder blieben im Vergleich mit England, den Niederlanden oder Frankreich rückständig, provinziell, obrigkeitshörig. Das Scheitern auch der bürgerlichen Revolution von 1848, die Einigung Deutschlands unter preußisch-protestantischer Führung, die wieder gescheiterte Revolution von 1918 und die Machtübertragung an die Nationalsozialisten setzten die verhängnisvolle Entwicklung fort. Es ist kein Zufall, dass die NSDAP ihre ersten großen Wahlerfolge vor allem in protestantischen Gebieten errang. Das galt auch für die Region Hannover. So erreichten die Nazis beispielsweise im Altkreis Neustadt am Rübenberge, einem ländlich geprägten Gebiet, in dem die Protestanten besonders stark waren, bereits im Juli 1932 56,6% der Wählerstimmen und damit die absolute Mehrheit. Ohne die Zustimmung des nationalkonservativen Protestantismus wäre dieser Aufstieg nicht möglich gewesen. Auf einer Kundgebung am 25. April 1933 erklärte das sogenannte Drei-Männer-Kollegium als bevollmächtigtes Organ des Deutschen Evangelischen Kirchenausschusses und damit sämtlicher evangelischen Kirchen Deutschlands, dem auch der hannoversche Bischof Mararens angehörte, Zitat, zu dieser Wende der Geschichte, also der Installierung der Regierung Hitler, sprechen wir ein dankbares Ja. Gott hat sie geschenkt, ihm sei Ehre. Zitat Ende. Nach der Machtübertragung an Hitler gehörte die Mehrzahl der Kirchenvorstände innerhalb der hannoverschen Landeskirche der NSDAP an. Die Versuche der Nationalsozialisten, die Kirchenleitung unter Bischof Mararens zu entmachten und eine bekenntnislose deutsche Einheitskirche zu schaffen, stieß allerdings auf Widerstand vieler Kirchenmitglieder und Kirchengremien. Die Gleichschaltung der Kirchen konnte verhindert werden. 1935 hatte sich die Kirchenleitung gegen die Angriffe der Nazis und der deutschen Christen auf den hatten sich die Kirchenleitung auf den der Nazis auf, gegen die Nazi-Angriffe durchgesetzt, was jedoch nicht die Ablehnung der Nazi-Herrschaft bedeutete. Gemäß des Paulusbriefes an die Römer galt für Protestanten nach wie vor, dass jegliche Obrigkeit, also auch die Terrorherrschaft der Nazis, Gott gegeben sei. Widerstand sei gegen Gottes Gebote und daher abzulehnen. Diese Haltung musste zwangsläufig auch zur Ablehnung der nazikritischen bekennenden Kirche führen. Oberste Priorität hatte in jedem Fall der Erhalt des Kirchenapparates und seiner Funktionäre. Mischten sich die Nazis hier ein, konnte es durchaus zu Protesten kommen. Dafür hielten sich die Kirchenleitung dann auch aus staatlichen Angelegenheiten raus. So wurde beispielsweise die aggressive Außenpolitik des Naziregimes vorbehaltlos unterstützt. Der Gedanke des Großdeutschen Reiches wurde auch in den Kirchen propagiert. Das Landeskirchenamt der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche wies am 28. September 1938, 4 Tage vor dem Einmarsch der Wehrmacht in die Tschechoslowakei, alle Pfarrämter an, am kommenden Sonntag in den Gottesdiensten Bittgebete für die, Zitat, leidenden sudetendeutschen Brüder und für unser ganzes Volkes Freiheit und Frieden aufzunehmen. Unsere sudetendeutschen Volksgenossen sollen wissen, dass wir ihre Not auf betendem Herzen tragen und uns mit ihnen zusammenschließen in dem Glauben an den Herrn, der alle Not wenden kann. Zitat Ende. Den Einmarsch der Wehrmacht in Polen und den Ausbruch des Zweiten Weltkrieges begrüßte Landesbischof Mararens in einem Brief an seine Pfarrer Anfang September 1939 mit folgenden Worten. Zitat, meine Brüder, mit dem heutigen Tag ist es klar, dass nun alle verfügbaren Kräfte für das Vaterland eingesetzt werden müssen und dass auch der Dienst in den Gemeinden ganz darauf abgestellt werden muss, dass alle zu diesem Dienst gestärkt und zur Fürbitte für Führervolk und Vaterland gerufen werden. Die Stunde der Bewährung, von der ich im letzten Brief andeutend sprach, ist gekommen. Zitat Ende. Offensichtlich wusste Mararens bereits vor Ausbruch des Krieges, was kommen würde. Seine Gebetsanweisungen waren zeitlich exakt mit den außenpolitischen Aktionen des Naziregimes koordiniert. Nach der Besetzung der Niederlande meldete sich der Deutsche Rundfunk in den Niederlanden mit den ersten Takten des Lutherliedes »Eine feste Burg ist unser Gott«. Danach wurden die Siegesmeldungen der Wehrmacht durchgegeben. Selbst der katastrophale Kriegsverlauf konnte den hannoverschen Landesbischof nicht von seiner Politik abbringen. Nach der Niederlage der Wehrmacht von Stalingrad und der Erklärung des totalen Krieges durch Goebbels forderte Mararens am 20. Juli 1943, Zitat, überall muss die Erkenntnis geweckt werden, wir stehen in einem unseren ganzen Einsatz fordernden Krieg und dieser Krieg muss mit unbeirrbarer Hingabe frei von Sentimentalität geführt werden. Zitat Ende. Wenige Wochen vorher war frei von jeglicher Sentimentalität der jüdische Aufstand im Warschauer Ghetto niedergeschlagen worden. Die Todesfabriken liefen zu diesem Zeitpunkt auf Hochtouren und die Kirchen, auch die katholische, schwiegen. Hier übrigens eine Postkarte von 1900, eine antisemitische Postkarte, nur um mal zu verdeutlichen, dass das nicht erst sich die Nazis ausgedacht hatten. Mit der Parole Deutschland den Deutschen, die ja heute bekannt ist, die heute gegen Migranten gewendet wird. Aber Deutschland den Deutschen ist eine alte antisemitische Parole und das wissen die heutigen Nazis natürlich auch. Und mit dieser Doppeldeutigkeit spielen sie auch. Auf dem Wegweiser auf der rechten Seite steht nach Palästina und der germanische Recke vertreibt die Juden nach Palästina unter der Parole Deutschland den Deutschen. Voraussetzung für die Vernichtung der europäischen Juden war deren Definition und bürokratische Erfassung. Die Definition erfolgte 1935 mit den sogenannten Nürnberger Gesetzen. Dort wurde unter anderem bestimmt, Zitat, Jude ist, wer von mindestens drei der Rasse nach volljüdischen Großeltern abstammt. Jetzt brach die Zeit der sogenannten Arian-Nachweise an. Wer im öffentlichen Dienst oder in der Verwaltung arbeiten wollte, konnte auch als sogenannter Arier dazu aufgefordert werden, einen Abstammungsnachweis beizubringen. Das waren Geburts- und Taufurkunden des Bewerbers sowie der Eltern und der Großeltern. Doch ohne die Kirchen wären diese Überprüfung und die Erfassung der jüdischen Bevölkerung gemäß der Definition der Nazis nicht möglich gewesen. Dazu Raul Hilberg. Vor 1875-76 waren Geburten nur von den Kirchen registriert worden. Dabei fiel bei der Durchführung gleich der ersten Maßnahmen des Vernichtungsprozesses den Kirchen eine administrative Aufgabe zu. Sie lösten sie, als handle es sich um eine Selbstverständlichkeit. Zitat Ende. Erst als auch in sogenannten Mischehen lebende protestantische Gemeindemitglieder von den Verfolgungsmaßnahmen der Nazis betroffen waren, fühlte sich Landesbischof Mararens in einem Schreiben vom 19. Januar 1943 zu Protest beim Innenminister bemüßigt. Dabei versäumte er nicht zu betonen, Zitat, bei unserer Stellungnahme sind wir uns dessen bewusst, dass wir nicht etwa politische Entscheidungen der Staatsführung zu beurteilen haben. Die Rassenfrage ist als völkisch-politische Frage durch die verantwortliche politische Führung zu lösen. Sie allein hat das Recht, die notwendigen Maßnahmen zur Reinerhaltung des deutschen Blutes und zur Stärkung der völkischen Kraft zu treffen und trägt allein vor Gott und der Geschichte die Verantwortung dafür. Wir lehnen es als Vertreter der evangelischen Kirche bewusst ab, uns in diese Verantwortung einzumischen. Zitat Ende. Der evangelisch-lutherische Bischof in Hannover, der damit den Übergang vom christlichen Antijudaismus zum biologistischen Antisemitismus vollzogen hatte, sprach der Naziführung also ausdrücklich das Recht zu, die notwendigen Maßnahmen zur Reinerhaltung des deutschen Blutes und zur Stärkung der völkischen Kraft zu treffen und damit das Recht zu Diskriminierung, Deportation und Ermordung jüdischer Menschen. Da wollte er sich bewusst nicht einmischen, wie er betonte. Nur evangelische Christen sollten da bitteschön rausgehalten werden. Landesbischof Mararens stand mit dieser Haltung konsequent in der Nachfolge des Reformators Martin Luther. Das Lutherjahr liegt hinter uns. Gelegentlich, sehr selten, fanden sich Veranstaltungen zu den antijüdischen Pamphleten Luthers. Noch seltener wurden Luthers hasserfüllte Schriften gegen die aufständischen Bauern und andere soziale Bewegungen thematisiert. Insgesamt dominierte eine enthistorisierende und emotionalisierende Darstellung des Reformators. Geschichte wird so zurechtgebogen, wie man sie gern hätte. Was nicht zum Bild des Idols passt, wird weggelassen. Mag sein, dass dies die Grundlage des Glaubens ist. Historisches Wissen und die Fähigkeit, Zusammenhänge herzustellen, entstehen so nicht. Aber gerade das Wissen um die Vergangenheit ist eine Voraussetzung dafür, erneute Massenverbrechen in Zukunft nicht wieder geschehen zu lassen. Danke für die Aufmerksamkeit.